wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar ging es ja darum, mit Rekursion ein weiteres Programmierkonzept kennenzulernen. Und der wichtige Aspekt, der hier relevant ist, ist so, dass der zu definierende Modul in seiner Definition wieder selbst vorkommt und selbst benutzt wird. Und wir hatten ja das Beispiel Summe. Und die Summe, die kann man einerseits natürlich iterativ hinschreiben, nämlich 1 plus 2 plus 3 plus 4 bis n minus 1 und n. Oder ich kann natürlich sagen, wenn ich die Summe von n haben will, dann ist das dasselbe, wenn ich die Summe von n minus 1 nehme und addiere einfach das n drauf. Und dementsprechend kann ich natürlich hier mein Programm schreiben. Iterativ wäre dann so, dass man das hier mit dieser Vorlaufschleife macht. Und wenn ich es rekursiv mache, dann ist natürlich so, dass ich hier den Modul Summe n definiere und die Summe, das heißt also der Modulnamen tritt hier in der Definition meines Modulbodies wieder auf, nämlich hier. Und das bedeutet hier, dass das Resultat dann eigentlich von diesem Modul ist. Wichtig ist hier so, das würde immer wieder neu aufgerufen, solange n größer, das heißt, oder ungleich 0 ist. Und die Zielsetzung ist natürlich, damit mein Modul irgendwann aufhört, muss irgendwann im Ablauf natürlich dieses n mal 0 werden. Wenn wir beispielsweise hier, wenn das n nie 0 wird, dann bedeutet das, dann kommen wir nie in diesen Teil von der If-Abfrage rein und dann würde das bedeuten, wir brechen nie ab. Und man hätte sozusagen eine Endlosausführung von dem Modul. Und das will man natürlich vermeiden, sondern Zielsetzung ist hier schon, dass das Ganze mal abbricht. Und man könnte es natürlich auch anders schreiben, nämlich if n größer 0, Summe ist gleich Summe n minus 1 plus n, l Summe ist gleich 0. Das heißt also hier, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze programmieren kann. Eine andere Art und Weise, was rekursiv definiert wird, das sind die sogenannten Fibonacci-Zahlen. Und die kommen aus der Mathematik. Und hier gilt Folgendes von der mathematischen Definition. Wenn ich das Fibonacci von n nehme, dann ist das dasselbe, dann ist das gleich die Summe von Fibonacci n minus 1 plus n minus 2. Und das gilt dann hier für n größer als 2. Wenn n gleich 1 oder 2 ist, dann gilt jeweils dies hier. Und das Ganze ist natürlich definiert hier für n eine natürliche Zahl. Das heißt also 1, 2, 3, 4, aber keine negativen Zahlen, sondern nur positive Zahlen ab 1. Und wenn man jetzt sowas programmieren würde, hier wäre das der Modul Fibonacci von n. Falls n kleiner als 3 ist, dann, das heißt ja hier, n ist entweder 1 oder n ist entweder 2, dann wird als Ergebnis die 1 zurückgemeldet. Wenn es dagegen gleich 3 oder größer 3 ist, dann würde das Ergebnis hier genau Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2 sein. Und wenn ich das jetzt programmiere in Java beispielsweise, dann kann man hier diese Funktion definieren, Fibonacci von int n. Wenn n kleiner als 3 ist, dann liefere ich als Ergebnis zurück 1 und im anderen Fall liefere ich die Summe von Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2 zurück. Und das kann ich natürlich auch alternativ programmieren, nämlich als Einzeiler. Das heißt also hier die Bedingung, die stecke ich hier in das Return rein mit diesem Fragezeichen. Das ist sowas, dass ich hier meine Bedingung abschließe. Das heißt also, das ist hier die Bedingung. Mit dem Fragezeichen schließe ich die Bedingung ab. Das ist hier der Ja-Fall und das ist hier dann der Nein-Fall. Und im Grunde genommen ist so, also von der Funktionalität ist so, dass hier genau dasselbe Ergebnis entsteht, ob ich so hinschreibe oder so hinschreibe. Ich habe nur unterschiedliche Möglichkeiten, das zu implementieren. Und jetzt kann man sich hier das Ganze ja, da kommt noch was drunter. Ich kann mir hier so einen Ausführungslauf anschauen und das Ganze kann ich natürlich jetzt hier grafisch hinschreiben oder textuell. Also hier das Ganze wäre ja dann textuell. Dann hier das da oben ist grafisch. Und das wäre der Aufruf, Fibonacci von 4. 4 ist auf jeden Fall größer als 2. Und da ist so, dass wir ja gesagt haben, das ist jetzt die Summe von Fibonacci 3 plus die Summe von Fibonacci von 2. Und das heißt, also ich spalte das auf in diese beiden. Fibonacci von 3 muss ich wieder unterteilen, nämlich in Fibonacci 2 und Fibonacci 1. Da ist es so, dass die hier muss ich nicht mehr unterteilen, weil jetzt bin ich kleiner als 3 und da kommt ja jeweils diese 1 raus. Das heißt also, ich gehe hier den Weg runter, bis ich das Ganze rekursiv und zerteilt habe, bis ich es nicht mehr weiter zerteile. Da habe ich die 1, die schicke ich hier zurück. Hier habe ich die 1, die schicke ich hier zurück. Addiere das Ganze zusammen. Das ist dann mein Ergebnis von dem hier. Das schicke ich hier nach oben. Zusätzlich ist so, dass ja das hier aufgerufen würde und das liefert mir hier die 1 zurück. Und dann addiere ich hier die 2 und die 1 und habe damit das Ergebnis von 3. Jetzt kann ich natürlich das Ganze als textuell hinschreiben. Dann kann man also sagen, die 2 Aufrufe, die gehören zusammen, oder die 2 Einträge gehören zusammen. Das ist der Anfang, das ist das Ende. Dann ist so, dass ich hier unterteile in einmal den Teil und den Teil. Das hier wird weiter unterteilt in den Teil und den Teil. Und man sieht schon, bei 4 kann man nur einigermaßen den Überblick bewahren. Dagegen, wenn ich natürlich jetzt Rekursionen habe, die unter Umständen 10, 20 Inkarnationsstufen haben, dann wird es natürlich schon etwas schwieriger, das Ganze einigermaßen im Blick zu bewahren. Und wichtig ist so, dass dadurch, dass hier die Variablen, die in diesem Modul definiert werden, in der neuen Inkarnation neu definiert werden, ist es so, brauche ich, was man gerne so als Laufzeitkeller oder Stack bezeichnet, wo er dann die entsprechenden Variablen, die in dem Modul definiert werden, auch abspeichert. Und das hat man vorher, oder das würde ich danach an dem einen Flash, hat man das gesehen bei der einen Rekursion, wo er sich mehr oder weniger immer so einen entsprechenden Keller von Aufrufen halt aufbaut. Und das ist eine zweite Möglichkeit, wie das Ganze rekursiv gemacht wird. Eine dritte Möglichkeit haben wir schon mal kennengelernt, mit dem größten gemeinsamen Teiler. Und das kann ich auch rekursiv definieren. Und zwar so, dass der größte gemeinsame Teiler von A und B nach Euklid ist einfach der größte gemeinsame Teiler von A und B minus A, wenn A kleiner als B ist. Und das Ganze sieht dann so aus, der Modul größter gemeinsame Teiler A und B, falls A und B gleich ist, dann ist so, dass hier das Ergebnis ist A. A ist der gemeinsame Teiler oder B, weil die sind ja beide gleich. Falls A kleiner als B ist, dann ist so, dann sucht man den größten gemeinsamen Teiler von A und B minus A. Falls A größer als B ist, dann sucht man den größten gemeinsamen Teiler von A minus B und B. Und wenn Sie sich noch an die Flussdiagramme erinnern, da haben wir ja so diese ganze Schleife ja gemacht. Und da hat man ganz schön gesehen, dass man da beispielsweise von den zwei Zahlen 15 und 12 hat man genau dann als Ergebnis den größten gemeinsamen Teiler halt bekommen. Und das ist auch so eine rekursive Definition von dem Ganzen. Das heißt, ich definiere den größten gemeinsamen Teiler durch, indem ich den größten gemeinsamen Teiler wieder verwende, jedoch mit unterschiedlichen Parametern. Das heißt, also die unterscheiden sich. Dagegen das Programm an sich ist identisch. Also das Einzige, was sich unterscheidet, sind hier nur immer die Parameter. Und dann habe ich noch ein letztes. Das sind die Türme von Hanoi. Ist ursprünglich so entstanden als Spiel. Und zwar geht es konkret darum, dass man also davon ausgeht, man hat hier entsprechende Scheiben. Die Scheiben sind unterschiedlich groß und die sind auf solchen Stäben angeordnet. Und die Zielsetzung ist jetzt, ich soll diese Scheiben von der Quelle, also hier von B nach A transportieren, wobei die Einschränkung gilt, dass ich jeweils immer nur eine Scheibe bewegen darf und es darf nie eine größere Scheibe auf einer kleineren sein. Das heißt, ich muss das Ganze so machen, dass ich diese beiden Bedingungen erfülle. Und zusätzlich habe ich hier so eine Art Zwischenlager und in dem Zwischenlager kann ich die Scheiben immer zwischendrin abstellen und kann wieder unter Umständen die unteren Scheiben transportieren. Und das kann ich wieder als entsprechende rekursive Lösung auch definieren. Und das Ganze sieht vom Ziel her so aus, wenn Sie das definieren, das ist hier die Zielsetzung, übertrage die Scheiben von B nach A. Also hier, das ist meine Quelle, das ist mein Ziel. Und jetzt unterteile ich das, dass ich zunächst den Fall N-1 betrachte, nämlich die N-1 Scheiben, die oben drauf sind. Und die stecke ich in das Zwischenlager. Das heißt, ich transportiere das Ganze von B nach C. Dann ist ja nur mehr meine letzte Scheibe da unten. Die transportiere ich dann ganz normal von B nach A. B war ja meine Quelle und A mein Ziel. Und dann habe ich ja jetzt im Zwischenlager noch meine N-1 Scheiben und die übertrage ich jetzt halt von C vom Zwischenlager nach A. Und so lässt sich das relativ leicht formulieren. Und das ist ganz einsichtig, wie ich das machen soll. Und da ist jetzt keine Schwierigkeit im Sinne jetzt vom Verständnis her. Und wie ich das programmiere, das wäre also hier solve tvh. Das heißt also hier meine entsprechenden Scheiben. Und ich habe hier vier Parameter, nämlich Tisch, TVH steht für Türme von Hanoi, und gebe also hier an dieses N, ich gebe an, was die Quelle ist, und ich gebe an, was das Ziel ist und was das Zwischenlager ist. Das sind meine vier Parameter, die ich habe. Wenn ich nur eine Scheibe habe, kein Problem, dann kann ich also diese Scheibe direkt von Quelle nach Ziel transportieren, und man kann sagen, also hier kein Zwischenlager notwendig. Das Zwischenlager brauche ich nur dann, wenn ich mehr als eine Scheibe habe. Und ich programmiere das Ganze dann weiter, wenn n größer als 1 ist. Also hier n ist wieder eine natürliche Zahl, das heißt keine negative Zahl, sondern hier immer größer gleich 1. Dann nehme ich hier solve n minus 1, das ist genau das. Und jetzt ist so, dass das ist meine Quelle und jetzt zw ist Ziel. Also hier zw ist Ziel, und das, was hier das Ziel war, das ist jetzt das Zwischenlager. Das verwende ich jetzt als Zwischenlager. Und das ist so der Punkt, wo man rumspielt, in dem Sinne, dass man also sagt, die Rollen von den Stäben, die ändern sich mit der Zeit. Und man sieht hier, das wird das Ziel und das ist das Zwischenlager. Dann ist so, wenn ich habe ja n Scheiben, das ist die unterste Scheibe, die n, die bewege ich von Quelle nach Ziel, und hier geht's mit dem hier, das ist jetzt hier meine Quelle, das ist hier das Ziel, und jetzt verwende ich hier die Quelle, die hier angegeben ist, die verwende ich als Zwischenlager. Und das ist so die ganze Programmierung, die man im Grunde genommen in der Programmiersprache dann umsetzt. Und da geht's nichts mit Betrachten von mit irgendeiner Laufzeitvariable oder sonst irgendwas, sondern das kann ich relativ einfach durch eine entsprechende rekursive Definition von einem Modul beziehungsweise hier von einer Funktion halt machen. Und wenn man so die Aufrufschachtelung mal anschaut von für n gleich 3, dann schaut es natürlich so aus: vom Ausgangspunkt, das ist die Quelle, das ist das Ziel, dann geht es halt los, dass ich entsprechend die Scheiben, die obere tue ich hier rüber, die mittlere packe ich hier rein, dann muss ich die wieder darüber transportieren, darüber. Und das ist sicherlich so, dass man dass es recht einsichtig ist, wenn ich n gleich 3, n gleich 4 oder vielleicht noch n gleich 5 habe. Aber wenn ich unter Umständen jetzt halt mit n eine sehr viel größere Anzahl von Scheiben habe, dann wird das natürlich schon schwieriger. Und dann kann ich das mit so einem Programm dann doch sehr viel leichter lösen. Und wenn man sich das hier mal anschaut von der Aufrufschachtelung, dann bedeutet das ja, wenn Sie das hier anschauen, dieses 3BAC, das ist hier die Anzahl. Dann habe ich hier, das ist meine Quelle, das ist mein Ziel und das ist mein Zwischenlager. Und das sieht man also hier, wenn ich anfange, dann 3BAC, das gehört zusammen hier. Und das, und also ich teile das hier auf in 2, wo ich n minus 1 transportiere, also n, das ist die unterste Scheibe. Das 2BCA teile ich wieder auf in, mal schauen, das teile ich wieder auf in in den Teil und den Teil. Und genauso dasselbe auch hier und entsprechend hier. Und das mittlere ist immer so, das ist dann die unterste Scheibe, die ich da auch betrachte. Und wenn man sich das anschaut, hier B, Pfeil A bedeutet, bewege die Scheibe von B nach A. Und das ist nur so ein Beispiel von, wie man rekursiv relativ einfach komplexe Sachverhalte programmieren kann. Und ich hatte diese Animation da vorher laufen lassen mit 4. Das werde ich jetzt nicht bis zum Ende laufen lassen, weil das halt doch relativ lange dauert. Aber was man hier sieht, ich habe diesen Keller. Also ich fange mit 4 an, ist natürlich nicht erfüllt, gehe in das 3 rein, muss das aufteilen in 3 und jetzt speichere ich mir in den Keller diesen Aufruf hier, bin jetzt in dem 3 drin, stecke also immer noch hier drin und bin jetzt bei dem 2. Das heißt also, jetzt stecke ich mir, habe ich dieses 3 drin, dann komme ich hier wieder runter und brauche also hier dieses 2, was ich hier in diesen Keller reinstecke. Und jetzt erst bin ich in der Situation, dass ich hier nur ein Element drin habe. Und das ist genau so, man geht hier so rekursiv hier drin, man baut sich diesen Laufzeitkeller entsprechend rekursiv auf und das geht einerseits in die Richtung, wo ich es mal aufbaue und dann baue ich das Ganze in die andere Richtung wieder ab. Das heißt, ich nehme nicht das unterste irgendwann oder das mittlere, sondern es geht in diese Richtung, baue immer die Rekursionsstufen auf und in diese Richtung baue ich mal die Rekursionsstufen immer wieder ab. Und es geht also wirklich so rein und so wieder runter. Und das Ganze ist im Netz auch verfügbar. Jetzt kann man sich fragen, zu was brauche ich das überhaupt? Und da gibt es schon eine ganz klare Nutzung von dem Ganzen. Und zwar, wenn man sich vorstellt, den Hamburger Containerhafen. Da ist so, dass es sehr viele Container übereinander stehen. Ich weiß nicht, ob Sie schon so Fotos gesehen haben. Da sind 15 Container stehen da im Containerhafen übereinander. Und es macht ja, und auf der anderen Seite ist es so, dass die Container ja vom Schiff abgeladen werden und dann werden sie entweder mit LKW oder mit Binnenschiffen oder mit dem Zug abtransportiert. Und es wäre natürlich ja fatal, wenn ich sage, okay, ich nehme einfach die Container runter, stapel sie irgendwie und wenn mal was abtransportieren, dann schaue ich nach, wo das ist, dann hebe ich alles wieder ab, ziehe den einen Container raus und dann staple ich das oben wieder drauf, wie ich sie gerade habe. Sondern die Zielsetzung von dem Ganzen ist so, nach Möglichkeit die Container halt so zu stapeln, dass sie dann entsprechend runtergenommen werden, wie ich sie brauche für den Abtransport durch LKW, Zug oder Binnenschifffahrt. Und man hat ja entsprechende Schedules, wie die entsprechenden Container verfügbar sein sollen. Und wenn man dann wieder umsortiert, dann will man die so umsortieren, dass die Reihenfolge natürlich entsprechend so auch erhalten bleibt, dass möglichst wenig Umsortierungen notwendig sind. Und da kann man natürlich versuchen, das Ganze mit diesem Türme von Hanoi das entsprechend auch zu nutzen. Gut, das war jetzt halt einfach mal so Beispiele für Rekursion, die in Klausuren in der Vergangenheit wurden schon so mal Sachen gefragt von Rekursion wo es dann darum ging, man hat so ein Raster, wie man das beispielsweise hier auch hat und wie man das programmiert, dass man sagt, na ja, man hat diese mathematische Formel, dann hat man so ein Raster und man musste dann bestimmte Sachen ausfüllen, wie das dann drin auch von der Programmierung auch ist. Also es sollte relativ trivial sein, wenn man an sich nur die mathematische Formel hier da anschaut. Es ist nicht so, dass da abgefragt wird, was sind Fibonacci-Zahlen oder gut, also wie kann ich die Summe rekursiv berechnen. Das, glaube ich, sollte man als Student dann schon wissen, wie man das rekursiv machen kann, wenn Sie es einmal gehört haben. Gut. So viel zu den Grundlagen der Programmierung. Und was wir als nächstes uns anschauen, sind Datenstrukturen und Algorithmen. Und was spielt da alles hier für eine Rolle? Nämlich, was uns interessiert, wie man also Datenmengen im System darstellen kann. Dann, was uns von den Algorithmen interessiert, wie man in solchen Datenmengen suchen kann. Und wie man solche Datenmengen sortieren kann. Und das sind relativ natürliche Aufgabenstellungen, die Sie typischerweise bei, ob Sie jetzt sagen, Sie sollen ein Telefonbuch erstellen, Sie haben die ganze Menge an Personen, die einen Telefonanschluss haben, und jetzt sollen Sie das Ganze sortieren, dass das Ganze von A bis Z sortiert ist, damit man also die Sachen leichter findet. Oder was man natürlich beim Suchen hat, ich möchte in einer Menge, zum Beispiel im Telefonbuch, nach einem Namen suchen und die zugehörige Telefonnummer. Und am Schluss würden wir uns noch anschauen, wie so Komplexität von Algorithmen gemessen werden. Und die sagen dann natürlich sehr viel darüber aus, ob ein Algorithmus schnell abläuft oder ob ein Algorithmus sehr langsam läuft. Und zwar, wenn die Menge meiner Eingabedaten sehr stark anwächst. Wenn ich vielleicht bloß 10 Eingabedaten habe und ich soll in einer Menge von 10 Daten suchen, dann geht das relativ schnell. Und da ist es typischerweise egal, was Sie für einen Algorithmus hernehmen, sondern das geht in allen relativ schnell. Die Schwierigkeit ergibt sich dann, wenn Sie unter Umständen sagen, ich habe Tausende oder Millionen von Einträgen und soll dann darin suchen bzw. sortieren. Schauen wir uns zuerst mal Datenstrukturen an. Und da geht es also einfach mal darum, was ist eine Datenstruktur? Und eine Datenstruktur ergibt sich durch zwei Komponenten, nämlich einmal durch die Menge der Daten, die sind alle vom selben Typ, und die Menge der darauf ausführbaren Zugriffsoperationen. Zum Beispiel gibt es eine Datenstruktur der natürlichen Zahlen, dann bedeutet das, ich habe hier alle natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und ich habe hier die ganzen Grundrechenarten. Und die Grundrechenarten sind natürlich eingeschränkt, beispielsweise bei der Division. Bei der Division ist sowas erlaubt, dass ich sage, also hier geteilt durch 2, weil das gibt mir natürlich wieder eine natürliche Zahl 3. Dagegen hier 6 geteilt durch 4, das ist so, das ist nicht erlaubt, weil damit bleibe ich ja nicht in den natürlichen Zahlenraum, sondern ich komme rein in den Gleitkommazahlenraum. Und man sieht also hier, diese Datenstruktur definiert also hier immer die Daten, alle möglichen Daten, die möglich sind. Und klar, wenn ich hier die natürlichen Zahlen hernehme, ich habe in einem Rechner nicht unendlich viele, sondern ich habe natürlich eine beschränkte Anzahl, und die ergibt sich dadurch, dass ich beispielsweise sage, die zwei, ich nehme 16 Bit für die Darstellung von natürlichen Zahlen, dann habe ich natürlich nur 2 hoch 16 verschiedene natürliche Zahlen, die ich da darstellen kann und mehr nicht. Und ich kann also dann nicht über diese Menge hinausgehen. Und ein wichtiger Punkt ist so, die Datenstrukturen sind ein sehr wichtiges Mittel zur Organisation von Daten. Und es geht nicht nur um Zahlen, sondern ich könnte auch sowas natürlich definieren und sagen, die Menge, also hier Menge der Personen. Und dann beispielsweise für ein Telefonbuch, dann wären das auch hier eine Menge von Daten eines bestimmten Typs, nämlich des Typs Person. Und da gibt es natürlich dann bestimmte Operationen wie Einfügen von Person, Löschen von Person, dann Verändern von Person. Das heißt, da gibt es auch eine ganze Menge von Operationen, die dann darauf möglich sind. Und jetzt schauen wir uns einige von solchen Datenstrukturen mal an, die bei der Programmierung recht häufig auftreten. Das erste sind Listen. Und eine Liste, das ist einfach eine Folge von Elementen. Und die Liste definiert eine Reihenfolge. Das heißt, ich habe sowas, das erste Element, das zweite Element, das dritte Element. Und das Ganze speichert man sich im Rechner so, dass hier jedes Element setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Nämlich den Inhalt. Das hier ist der Inhalt. Und einem zweiten Teil, nämlich der Referenz. Und der Referenz, das Ganze ist so, dass das ein Verweis ist auf das nächste Element. Und in dem Sinne würde man jetzt sagen, hier, das ist das erste Element, hier, das ist ein Verweis auf das nächste. Das ist hier, das geht, können wir sagen, geht hier raus, Verweis auf das. Und hier dieser Punkt bedeutet kein nächstes Element. Also hier, meine Liste ist hier zu Ende. Müller ist hier das letzte Element. Und jetzt brauche ich natürlich noch so einen Einstieg zum ersten Element. Und da ist so, dass ich hier so einen Anker habe. Das ist typischerweise eine Variable und die liefert mir den Einstieg in die Liste. Vorteil von der Liste ist, keine feste Anzahl von Listenelementen. Also hier keine feste Anzahl von Listenelementen. Und wir werden später sehen, es gibt so Spezialfall von Listen, also die sogenannten Felder oder auch Reihungen, wo die entsprechende Anzahl an Elementen vorgegeben ist. Oder es gibt eine maximale Anzahl. Und darüber kommt man nicht hinaus. Was gibt es so für Beispiele? Für Listen, ich könnte ein Wort durch eine Liste von Zeichen darstellen. Dass ich also sage hier, wenn ich Wort nehme, dann W, dann das nächste wäre O, das nächste ist R, das nächste ist T. Oder ich kann natürlich hier die Liste der Personaldaten hernehmen und hier jedes, so wie es hier ist, jedes ist eine Person. Und der Inhalt, das ist nicht nur ein Element, was ich hier haben kann, sondern da kann ich eine ganze Menge von Attributen haben. Zum Beispiel könnte ich sagen, gut, der Name spielt, ist ein wichtiger Punkt, dann das Alter ist ein wichtiger Punkt, dann die Adresse und dann könnte ich noch sagen, seit wann er Kunde bei uns ist. Also hier, und das würde ich dann bei jedem von diesen Personaldaten hier konkret angeben. also hier, und zwar ist so, dass alle immer vom selben Typ sind. Und Operationen, die ich dann auf einer Liste hier habe, ich kann natürlich eine Liste erzeugen, ich kann hier Listenelemente einfügen, ich kann in der Liste suchen nach bestimmten Eigenschaften, das heißt also alle Personen, die älter als 40 sind, könnte ich also durch die Liste durchgehen und nachschauen, oder ich könnte nach einer Person suchen mit dem Namen Meier, dann würde ich den hier finden, oder ich könnte auch Listenelemente halt löschen. Und jetzt kann man hier zu einer speziellen Liste halt gehen mit Array oder Reihung. Und da ist es so, dass hier auch, ich habe eine feste Anzahl von Elementen oder maximalen Anzahl, alle sind von gleichem Typ. Und sie sind gemäß der Reihenfolge nummeriert. Und das kann man sich halt so vorstellen, ein Feld sieht halt so aus. Und ich habe also hier meine, also hier Graph, dann hat man hier ja Meier, dann hat man hier Müller und das wäre also der Index 0, dann der Index 1, der Index 2, also man fängt typischerweise hier immer mit dem Index, also mit 0 an und jetzt könnte man sagen, ich habe die Reihung mit 4 Elementen vereinbart, das heißt also hier sind 4 Speicherplätze vorgesehen und ich habe aber jetzt nur 3 Elemente, dann bedeutet das natürlich hier, das ist frei, dieses Element. Jetzt, wenn es mal passiert, ich füge hier jetzt Schmidt ein, kein Problem, kann ich dranhängen. Und jetzt kommt eine fünfte Person und ja, nehmen wir irgendwie, ich soll hier Abel eintragen, den, ja, wo trage ich den hin ein? Da habe ich jetzt ein Problem, weil nämlich, ich habe für meine Liste ja nur 4 Elemente vorgesehen. Das kann ich typischerweise nicht hier hinten antragen, sondern was man normalerweise hier, was passiert, ist so, dass ich die Liste neu vereinbaren muss, und zwar jetzt mit mehr Elementen und dann müsste ich im Grunde genommen alle vorhandenen Listenelemente in die neue Liste rüber kopieren. Ich muss also sowas machen wie eine Redefinition. Und dagegen bei einer Reihung, also beim Array, dagegen bei einer Liste ist es sehr einfach. Ich hänge es einfach hinten an oder an der Stelle, wo es reingehört. Also hier eine Liste, allgemeine Liste ist eine dynamische Datenstruktur, das ist eine relativ fixe Datenstruktur. Der Vorteil ist, bei einer Reihung, wenn ich die Indexnummer habe, kann ich also sagen, ich brauche das Element von, mit dem Index 2, dann gehe ich hier einfach rein und hole mir den raus. Wie mache ich das bei der Liste? Ich fange mit dem Anker, komme ich hier zum ersten, gehe zum zweiten, gehe zum dritten. Das heißt, ich muss mehr oder weniger so der Reihe nach durchgehen. Der Zugriff mit einem Feld oder mit einem Array ist schneller, aber es macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich eine ungefähre Vorstellung habe, wie viele Elemente ich brauche. Man möchte natürlich auch nicht hergehen und sagen, na ja, ich mache jetzt mein Feld 10.000 Elemente groß. Wenn Sie jetzt hier ein Feld oder Ihr Array haben, das typischerweise immer plus 10 Elemente hat, dann heißt es, die 9.990 Elemente sind im Speicher leer. Die haben Sie in Ihrem Hauptspeicher einfach ja, umsonst. Und die werden aber vorgesehen. Die werden entsprechend reserviert. Das heißt, die sind vorhanden. Und dementsprechend haben Sie hier sozusagen ganz umsonst den entsprechenden Speicher reserviert und vorgesehen. die Deklaration, wie das Ganze hier abläuft. Sie haben hier, wenn Sie das in Java anschauen, Sie haben hier Boolean und Buffer und dann hier erzeugen Sie das Feld mit nur Boolean und jetzt hier mit 500 Elementen. Wenn Sie das Ganze vielleicht noch zur Info in Visual Basic, das hier ist in Java, wenn Sie hier in Visual Basic sich das anschauen, dann sieht es halt folgendermaßen aus. Dim, also hier Dimension, dann hier Buffer und dann entsprechend 1 to 500. Und dann geht es halt darum, as Boolean. Und dann wird ein Feld angelegt, hier mit 500 Elementen, wobei hier entsprechend wird es typischerweise immer, ob wenn es C oder Java ist, von 0 an entsprechend vom Index vorgesehen. Das heißt, also das Ganze läuft dann von 0 bis 499. Hier läuft es dann von 1 bis 500. Gut, das so Reihung ist ein Spezialfall. Dann hier noch allgemeine Listen. Hier gibt es diese einfach verkettete Liste, die wir ja schon hatten, wo man also sagen kann, das Ganze geht hier los. Ich habe hier meine Listenelemente. Das verweist man auf das nächste, das verweist man auf das nächste und das ist nil. Und dann habe ich meinen Anker hier zu dem ersten. Das hat den Vorteil, wenn alles so in der Reihenfolge angeordnet ist. Und das hier ist immer der Inhalt. Und dann gibt es diese doppelverkettete Liste und die sieht folgendermaßen aus. Das heißt also hier, ich speichere mir nicht nur den Vorgänger, den Nachfolger, das wären ja immer meine Nachfolger, sondern ich speichere mir auch den Vorgänger. Und das ist hier der Inhalt von meinem Element. Dann sieht das Ganze so aus, das verweist mir hierher, das verweist mir hierher, das verweist mir hierher, und das verweist mir hierher und dann brauche ich natürlich immer wieder noch diesen Anker, der mir zum ersten Element zeigt. Und also hier, das geht von hier raus, das geht von hier raus. Und das, da ist auch da null, wenn ich keinen Vorgänger mehr habe. Der Vorteil bei der doppelverketteten Liste ist so, dass ich die Listenmanipulationen oder Veränderungen sehr leicht machen kann. Wenn ich hier beispielsweise feststelle, hier, ich habe ein neues Element, das soll eingefügt werden und das soll beispielsweise hier rein, am besten reingepackt werden, weil das von der Reihenfolge her genau passt, dann ist so, dass ich natürlich sage, okay, ich hänge das hier um. Das verweist jetzt hier auf das Element. Das verweist hier auf das Element. Das entsprechende verweist jetzt hat auf das Element. Und das verweist auf das Element. Das klingt, das schaut jetzt recht wild aus, weil man hier entsprechend die Elemente verändert. Der Vorteil ist so, das liegt an irgendeiner Stelle im Speicher. Aber das Umhängen geht relativ einfach. Und der Nachteil bei der Liste ist so, wenn Sie jetzt feststellen, es gehört hier rein, dann laufen Sie hier durch und stellen fest, ich bin zu weit gelaufen, ich bin hier. Es gehört davor. dann bedeutet das, dass sie typischerweise, sie können nicht zurückgehen. Sie können nicht zurück, sie können immer nur vorwärts gehen. Das bedeutet, sie gehen vom Anker her wieder los und versuchen sich jetzt hier immer diese Vorgänge zu merken. Und dementsprechend, damit sie wissen, was dann der Vorgänger ist, weil sie müssen ja hier was ändern. Und gerade wenn sie sehr viele Manipulationen in der Liste haben, dann verwenden sie typischerweise doppelverkettete Listen. Wenn sie wenig Manipulationen mit der Liste haben, dann ist es so, dass einfach verkettete Listen ausreichend sind. Und weil so würden sie das von der Programmierung her machen. Sie haben hier ein Element Previous, ein Element Next. Das ist einfach so der Verweis und das ist hier der Inhalt. Und der Inhalt, das kann also ein K sein, also das kann eine ganz komplexe Datenstruktur sein. Und hier in dem Sinne ist so, dass Sie da halt mehrere Möglichkeiten haben. Das sind also hier allgemeine Listen. Das nächste, was sehr häufig verwendet werden, sind diese Warteschlangen. Und das kennen Sie ja, sei es vor der Bank oder wo auch immer oder bei der Post oder in England auch an der Bushaltestelle. Und wo man es nicht kennt, ist natürlich beim Skifahren, wo jeder drauf los schaut, dass er möglichst schnell vorne am Lift ist, wobei das ja nicht mehr so schlimm ist wie vor 20 Jahren oder sowas. Aber mit der Warteschlange, da läuft das Ganze so ab, dass Sie hier das ist so eine grundlegende Datenstruktur und das Ganze, da gilt dieses First-In-First-Out-Prinzip. Das heißt, das Erste, was reingeht, geht als Erstes wieder raus. Und das kann man sich hier anschauen. Hier, das ist meine Warteschlange. Also das ist meine Queue. Und mit Put packe ich das hinten rein. Alles, was schon drin ist, bleibt erhalten. Und dann ist es so, wenn ich ein Get habe, dann nehme ich natürlich genau das Letzte hier raus und alle anderen werden nach vorne geschoben. Das heißt, wenn ich wieder einen Put habe, dann kommt das wieder hinten hin. Und wie kann ich das Ganze realisieren? Das kann ich als verkettete Liste realisieren. Das kann ich aber auch als Array realisieren, wenn die maximale Größe von meiner Warteschlange hier vorab bekannt ist. Und das andere, was wir ja vorher gesehen haben bei den Türmen von Hanoi, das heißt also dieser Keller oder auch Stack, das ist auch ähnlich wie die Warteschlange, nur sieht das Ganze hier unterschiedlich aus. Und zwar so, dass hier dieses Put geht in diese Richtung, das heißt, ich schiebe hier immer was nach und dieses Get ist so, dass ich immer das Letzte herausnehme und man könnte hier sowas sagen, es gilt hier sowas wie LIFO, das heißt Last In, First Out. Also hier geht das Ganze rein und hier geht das Ganze wieder raus. Und bei der Queue geht es so, dass man im Grunde genommen hier rein und hinten geht es wieder raus. Und das sind so typische Datenstrukturen, die man hat. Und das Letzte, was sie sehr häufig verwenden und was sie typischerweise auch tagtäglich verwenden, wenn sie mit dem Navi arbeiten, das sind Graphen und hier geht es also darum, dass Sie im Grunde genommen zwei Arten haben, nämlich Sie haben eine Menge von Knoten und Sie haben eine Menge von Verbindungen, meine Kanten. Und ein Graph ist dann hier sowas, der definiert durch die Knotenmenge und die Kantenmenge. Und jetzt gibt es so unterschiedliche Arten von Graphen und zum Beispiel gerichtete Graphen. Gerichtete Graphen würde heißen, ich habe einen Knoten K1, ich habe einen Knoten K2 und ich habe eine Verbindung und ich habe hier einen Pfeil dran. Wenn ich einen ungerichteten Graph habe, dann würde das so heißen, K1, K2 und dann zeichnet man einfach einen Strich hin. Wo würde sowas auftreten? Beispielsweise, wenn Sie den Straßenverkehr anschauen, hier, Sie haben eine Richtung, beispielsweise hier, Sie haben hier Einbahnstraße. Sie können von K1 nach K2 fahren, aber nicht von K2 nach K1. Hier ist so, da könnten Sie sagen, das Ganze geht in beide Richtungen. Entweder Sie gehen von K1 nach K2 oder von K2 nach K1. Was Sie typischerweise, natürlich, wenn Sie so eine Graphstruktur aufbauen, dass Sie sich entscheiden, bauen Sie einen gerichteten Graphen auf oder bauen Sie einen ungerichteten Graphen auf. Sie machen nicht, dass Sie sowas machen, ein Teil der Kanten ist gerichtet, ein Teil der Kanten ist ungerichtet. Wenn Sie in beiden Richtungen das durchlaufen lassen können, dann können Sie natürlich das genau so angeben, nämlich hier den Pfeil an beide Stellen und können sagen, ich kann hier in beide Richtungen. Aber Sie würden hier nicht hergehen und entsprechend mal die Pfeile weglassen oder mal die Pfeile hinzeichnen, sondern sind immer dran. Dann gibt es natürlich auch einen Weg. Und ein Weg ist einfach eine Kantenfolge. Und wenn Sie hier die Kantenfolge, und zwar wie Sie von Knoten zu Knoten kommen. Sie hätten also hier beispielsweise sowas, K1, dann hätten Sie hier eine Kante nach K2, dann hätten Sie vielleicht eine nach K3, dann geht es vielleicht auch von nach K4, dann hätten Sie möglicherweise noch K5, dann hätten Sie hier entsprechend Verbindungen. Und das wäre jetzt, könnte man sich so anschauen, ich könnte hier einen Weg definieren, eine Folge, nämlich hier, da, dass ich von K1 nach K5, da wäre also die Folge hier K1, K2, K4, K5, wäre also hier so ein Weg, den ich da jetzt haben könnte. In den Navigationssystemen ist so, dass ich jetzt hier mit Graphen arbeite. Die Knoten können also hier Städte sein. Das können auch vielleicht Kreuzungen sein. Also je nachdem, was man hier vereinbart. Im einfachsten Fall bei so einem Navi wären das also typischerweise Orte. Und die Kanten wären dann entsprechende Straßen zwischen diesen Orten. Und da ist es dann auch so, dass hier die Kanten können natürlich jetzt auch Attribute haben. Und was wäre so ein Attribut von einer Kante, nämlich, also das bezieht sich jetzt auf Kanten, das wäre natürlich jetzt halt hier die Länge. Ich könnte aber natürlich auch damit verbinden, die Kosten, wenn es unter Umständen Straßen gibt, die mautpflichtig sind, dann könnte ich hier an die Kante die Kosten dranhängen. Und so gibt es eine ganze Menge von Charakteristika, die ich mit den Kanten verbinden kann. Und dann könnte ich mir in so einem Graphen natürlich jetzt beispielsweise den kürzesten Weg berechnen. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte von K1 nach K5, dann gibt es ja die Alternative von K2, K4 oder K2, K3. Ich könnte an diesen Kanten die Länge dran haben, dann addiere ich einfach die Länge auf und kann somit den kürzesten Weg bestimmen. Oder wenn ich die Kosten berechne, dann wäre es möglicherweise so, dass ich hier dafür was zahlen muss. Hier muss ich auch was zahlen, aber vielleicht weniger. Und dann könnt ihr einfach so die Kosten aufsummieren, die damit verbunden sind. Und das könnte dann mein Navi als Empfehlung vorschlagen und sagen, okay, nimm diesen Weg, der ist kürzer und kostet vielleicht weniger. Und so funktionieren typischerweise dann eigentlich alle Navis. Und da gibt es natürlich dann noch zusätzliche Aspekte, wo sie die Dynamik reinbringen, den Kontext, dass beispielsweise das Navi dann weiß, okay, hier gibt es zurzeit einen Stau, da ist von da nach da brauche ich so lange, von da nach da brauche ich so lange, aber aufgrund von dem Stau brauche ich so lange. Das heißt also, da kann ich eine Menge von Attribute an diese Kanten dranhängen. Und da gibt es bei den Graphen so spezielle Bäume oder spezielle Graphen, und zwar die sogenannten Bäume. Und die würden dann so ausschauen, ich habe hier ein K1, das wäre sozusagen meine Wurzel. Und dann gibt es Knoten drunter, nämlich hier K1,1, dann hier vielleicht K1,2 und hier K1,3. Dann gibt es hier wieder welche drunter, K1,1, also ich... und hier K112 darunter. Das heißt also hier, es gibt keine Verbindungen von hier nach hier. Nämlich, es gibt nur die Verbindung nach oben. Das heißt also, ich habe hier so die Bedeutung, wo man also sagen kann, das ist der Sohn, also hier Sohn oder Kind, und das ist hier Vater oder nennen Sie es Mutter, je nachdem, wie Sie wollen. Und da gibt es eine Verbindung, aber zwischen den Kindern gibt es keine Verbindung. Also ich habe hier genau so eine Baumstruktur und die Wurzel, die hat keinen Vater, sondern das ist so der oberste, das hat also keinen Vorgänger. Es gibt keine Zyklen. Zyklen hätte ich natürlich, wenn ich hier diese Verbindung hätte, dann hätte ich so einen Zyklus. Die gibt's nicht. Es gibt immer einen Pfad von unten nach oben oder auch von oben nach unten. Wenn hier dieser Knoten keinen Nachfolger hat, dann kann man sagen, dann ist das ein Blatt. Also da gibt es nichts drunter. Und das haben wir ja gesagt, das ist ja unsere Wurzel. Und das ist ein ganz spezieller Graph. Dagegen hier, da habe ich natürlich schon so, dass man sagen kann, der K5 hat K3 als Vorgänger und hat K4 als Vorgänger. Das heißt also, das ist kein Baum. Und die Pfeile, können Pfeile sein, die nach unten gehen oder einfach nur diese Linien, die zwischen Vater und Sohn halt existieren. Und man kann also sagen, zwischen Wurzel und einem x-beliebigen Knoten gibt es genau einen Weg. Hier ist so, zwischen dem und dem gibt es unterschiedliche Wege. Dagegen, wenn ich jetzt sage, zwischen K1 und K112 gibt es genau einen Weg. Und den muss ich nehmen, wenn ich von da nach da will. Gut. so viel dazu. Die Animation, die lasse ich jetzt mal weg. Sondern wir gehen zu den Suchverfahren. Und Suchverfahren ist so der Ausgangspunkt. Ich habe eine Menge von Datensätzen. Die Datensätze können Zahlen sein, kann aber auch eine Menge von Personen sein. Und ich suche einfach so einen Datensatz mit bestimmten Eigenschaften. Beispielsweise eine bestimmte Zahl oder eine bestimmte Person. Die Menge an Datensätzen kann man jetzt halt in einer reinen Liste speichern, zum Beispiel einfach oder doppelverkettet. Oder ich könnte es auch in einer Reihung, das heißt in einem Feld oder einem Array speichern. Im Weiteren gehen wir davon aus, wir speichern es in so einer Reihung. Das ist einfach ein bisschen einfacher zu programmieren. Bedeutet aber, ich kenne die maximale Anzahl. Und jetzt gibt es hier so verschiedene Suchverfahren, die hier Rolle spielen. Nämlich das eine hier lineare Suche. Ich schreibe hier gleich so im Pseudocode das Programm hin. Und ich will also hier, ich will hier nach einem Element mit dem gewünschten Element, das eine bestimmte Eigenschaft haben, suchen. Und zwar, ich suche nach dem Wert 100. Und ich habe also hier das Zahlenfeld. Ich vereinbare das hier nur int mit 10 Elementen. Und jetzt mache ich einfach die Schleife von 0 bis kleiner 10, i++. Und dann schaue ich, ob ich bei dem Element 100 bin oder nicht. Und ich habe hier dieses Break. Das bedeutet ein vorzeitiges Ende der Iteration. Also wenn es gefunden wird. Das heißt also hier, ich laufe nicht durch, bis ich bei 10 bin, sondern wenn ich nach der dritten Suchanfrage bereits das Element gefunden hat, dann höre ich natürlich sofort auf. Also ich laufe nicht bis zum Ende, sondern ich suche nur, bis ich das gefunden habe. Das Ganze ist so, das ist aufwendig bei großen Datenmengen. Und zwar, wenn man sich das anschaut, ich habe jetzt hier die Reihung, und das sind hier so meine ganzen Mengen. Und dann hier geht's weiter. Zwischendrin sind eine ganze Menge. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn das Element hier ist und ich finde das, dann ist das okay. Geht ziemlich schnell. Wenn das Element hier ist, na ja, dann ist der Durchschnitt würde das heißen, ich suche so im Mittel die Hälfte der Zahlen. Wenn das Element hier ist oder überhaupt nicht drin ist, dann laufe ich ja durch bis zur ganzen Liste. Und jetzt, wenn man natürlich sagt, naja, das ist eine Million Datensätze, dann kann das natürlich ganz schön aufwendig sein, bis ich dann am Schluss bin und feststelle, das Element ist gar nicht drin. Und deshalb ist so, diese Art von linearer Suche ist ganz okay für kleinere Datenmengen. Für größere Datenmengen nimmt man eine andere Art von Suche her, nämlich diese binäre Suche. Das kann man sich so vorstellen, nämlich ich habe hier wieder mein Feld, Und ich habe hier wieder meine Elemente. Und jetzt geht es darum, dass hier dass meine Annahme ist, mein Feld ist aufsteigend sortiert. Also das ist eine wichtige Voraussetzung. Das Ganze muss sortiert sein. Und ich habe also eine Ordnung. Und es ist egal, ob das aufsteigend sortiert ist oder absteigend sortiert ist, sondern es muss nur eine Ordnung sein. Es darf nicht so sein, dass meine Datensätze wild durcheinander gewürfelt sind. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, wir gehen also davon aus, dass es aufsteigend sortiert und ich suche also ein Element mit dem Wert x. Dann ist es so, ich weiß, dass ich n Elemente habe. Also hier, das ist 0 bis n minus 1. Dann ist es so, dann nehme ich mir ungefähr die Mitte und das wäre also hier mein m. Und jetzt schaue ich nach, ob das Element hier x ist, das, was ich suche. Wenn ich es gefunden habe, dann höre ich sofort auf, dann habe ich in einem Schritt das Element gefunden. Wenn das nicht gleich dem x ist, dann schaue ich nach, ob x kleiner als am ist. Das heißt also, wenn hier ein Wert drin ist, das ist hier mein am, was hier drin steckt. Ob das kleiner ist, dann weiß ich, das muss hier drin stecken. Das kann hier nicht drin stecken, sondern es muss hier drin stecken. Wenn es größer ist, dann weiß ich, es steckt hier drin. Also hier, das wäre im Fall 3, das wäre der Fall 4. Und dann mache ich genau dasselbe wieder, nämlich ich gehe hierher oder gehe hierher und vergleiche jetzt wieder nehme hier wieder die Hälfte, schaue nach, ob das hier wieder gleich dem gewünschten Wert x ist. Und wenn es ist, habe ich es gefunden. Wenn nicht, dann würde ich schauen, ist es hier drin oder hier drin. Das heißt, ich teile mein Feld, ich halbiere mein Feld so lange, bis ich irgendwann das Element gefunden habe oder bis ich irgendwann entsprechend festgestellt habe, dass es nicht drin ist. Der interessante Aspekt beim Folgenden ist, wenn man sich überlegt, ich verdopple die Anzahl der Elemente. Bei der linearen Anzahl ist so, dass hier im Grunde genommen geht es in Richtung Verdopplung des Aufwandes. Gut, wir haben ja gesagt, bei der linearen Suche kann er natürlich Glück haben. Wenn das erste Element gleich der Hit ist, dann habe ich Glück. Aber im Durchschnitt, also so im Durchschnittsfall, verdopple ich meinen Aufwand. Bei der linearen Suche ist es so, dass es effektiv nur ein zusätzlicher Vergleich ist. Das heißt, ich habe die doppelte Anzahl, aber typischerweise nur ein zusätzlicher Vergleich. Und man könnte sich das mal kurz anschauen. Ist so, wenn ich die lineare Suche habe und ich suche, also der gesuchte Wert ist 5, und wenn man das hier laufen lässt, dann gehe ich halt einfach so der Reihe nach durch. Tja, und wo man also hier mehr oder weniger die Schleife halt abarbeitet und schaut, was man jetzt findet. Und man sieht schon hier, wenn es der Fall ist, dann habe ich es gefunden. Wenn ich jetzt halt hier die entsprechende binäre Suche halt mache, dann ist natürlich die Voraussetzung, dass das Ganze, na und startet er, wird nicht gefunden. Das heißt, hier, warum fängt er nicht an? Muss ich da nochmal zurückgehen? Moment. Jetzt hat er, okay. Der war noch, das heißt also, ich suche hier den gesuchten Wert 7. Jetzt erst hat er 9. Dann sucht er in dem Bereich vor 9. Dann hat er, nimmt er 4 als Mitteldings. Dann nimmt er jetzt zwischen 4 und 9 und dann kommt er relativ schnell und zügig auf den Wert halt hin. Aber wir haben gesagt, Voraussetzung ist, dass es sortiert ist. Um das binäre Suchverfahren anzuwenden, muss ich natürlich vorher sortieren. Das ist auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sortierverfahren. Und da gibt es einmal dieses Bubble Sort, dann gibt es das Insert Sort, dann gibt es das Quick Sort. Und Bubble Sort ist ein relativ einfaches. Und da geht es im Prinzip so, dass Sie hier davon ausgehen, und zwar, ich vertausche hier immer die, oder ich betrachte immer die benachbarten Elementpaare. Ich habe wieder so eine Reihung, also ein Feld, und ich vergleiche die benachbarten Elemente und ob sie vertauscht werden müssen. Also hier, man könnte sich mal überlegen und sagen, ich habe hier einfach eine Liste von Vornamen und ich möchte die jetzt halt nach dem ABC sortieren. Dann, das ist hier meine Ausgangslage. Ich vergleiche hier die beiden Elemente, Jochen und Karin, stelle fest, es ist keine Vertauschung notwendig. Dann vergleiche ich hier die beiden, das heißt also hier, ich vergleiche die beiden hier. Moment, nehme ich doch wieder meine alte Farbe. Also ich vergleiche hier die beiden. Als nächstes vergleiche ich die beiden. Das heißt, es ist nicht so, dass ich immer nur 1 und 2 vergleiche und dann 3 und 4, sondern ich vergleiche 1 und 2, dann 2 und 3, dann 3 und 4 und 4 und 5. Das heißt hier, ich vergleiche also hier Karin und Franz, muss ich vertauschen und dann rückt es nach oben. Dann vergleiche ich also hier den Karin und Bernd. Bernd, klar, liegt vor Karin, muss ich also vertauschen. Dann vergleiche ich also hier Karin und Sepp, muss ich nicht vertauschen, bleibt gleich. Und damit ist so, ich vergleiche also hier Sepp und Jim, das muss ich vertauschen. Und dann entsprechend Sepp ist ja jetzt runtergekommen, vergleiche ich Sepp und Maria, muss ich vertauschen und der Sepp rutscht nach unten. Und dann bin ich einmal durch. Man sieht also hier, der Bernd, der kommt nicht sofort nach oben, sondern der rutscht ein Stück nach oben. Und die Ausgangslage nach einem Durchlauf ist, so dass ich die Situation habe, Jochen, Franz, Bernd, Karin, Jim, Maria, Sepp. Das Ganze ist noch nicht sortiert. Und man könnte also sagen, der Bernd ist wie so eine Luftblase, der von unten nach oben steigt. Und deshalb auch der Name Bubble Sort. Und im zweiten Durchlauf ist so, ich vergleiche wieder Jochen und Franz. Der Franz kommt nach oben. Dann ist der Jochen aber hier. Dann vergleiche ich den Jochen und den Bernd. Da ist so, dass hier natürlich der Bernd nach oben rutscht. Dann vergleiche ich hier den den Jochen und die Karin und oder den Jim, na, Jochen und Karin. Genau, da müsste J, da müsste an sich der Jochen, der rutscht hier runter. Und gut, der Jim, der kommt von unten hoch. Das heißt also hier, man sieht nach dem zweiten Durchlauf, ach Entschuldigung, ich habe immer da drauf geschaut, die müsste darauf schauen, sondern entsprechend der Jochen rutscht hier runter, ist hier, ist aber dann immer noch vor der Karin. Dann ist aber so, dass der Jim natürlich vor die Karin rutscht und entsprechend vertauscht wird. Das heißt, nach dem zweiten Durchlauf habe ich das, nach dem dritten habe ich das und nach dem vierten habe ich das. Jetzt sieht man hier, zwischen dem dritten und vierten ist keine Vertauschung mehr. Also hier keine Vertauschung. Und das heißt hier vorzeitig beenden. Also hier sortieren, vorzeitig und das bedeutet also hier, ich habe maximal N Durchläufe, weil wenn ich eine Menge habe, eine sortierte Menge, wo das entsprechende Anfangs- oder das kleinste Element ganz hinten ist, und das will ich aber sortieren, dass das kleinste Element ganz vorne ist, dann dauert das natürlich N Durchläufe, bis das von hinten nach vorne durchwandert. Und dementsprechend brauche ich N Durchläufe. Wenn ich aber schon, sage ich mal, so eine chaotische Menge habe, dann kann es ja wohl sein, dass das Ganze bereits nach weniger als N Durchläufen beendet ist und ich höre dann auf, entweder wenn ich N Durchläufe habe oder wenn ich von einem Durchlauf zum nächsten, also vom Iten zum I plus 1, also wenn das der It ist und das ist I plus 1, wenn ich da keine Vertauschung mehr habe, dann höre ich natürlich auf. Weil da macht es ja keinen Sinn mehr, durchzulaufen bis zu N, weil Vertauschung findet sowieso keine mehr statt. Das ist ein Verfahren. Das zweite ist so dieses Insert-Sort. Das läuft folgendermaßen ab. Ich habe hier meine Ausgangslage. Ich habe auf der einen Seite eine unsortierte Teilmenge und eine sortierte Teilmenge. Das ist der Teil und das ist der Teil, der unsortierte. Und jetzt ist so, dass man hier sagt, das ist ja schon sortiert. Und jetzt ist das nächste Element. Da ist jetzt der Wert x drin. Und mit diesem x, da wandert effektiv, ich suche jetzt meinen sortierten, wo würde das reinpassen, würde entsprechend das hier nach rechts verschieben, würde hier ein leeres Element bekommen und würde das dann da dort wieder einfügen. Und es hat im Durchschnitt, wenn n wieder die Anzahl der Elemente ist, habe ich im Durchschnitt n Quadrat Viertel Vergleiche und Vertauschungen. Und hat natürlich, das Ganze hat eine geringe Laufzeit, wenn das hier vorsortiert ist. Und beispielsweise, klar, wenn ich hier, wenn mein Ausgangs hier im Grunde genommen vorsortiert ist, dann muss ich natürlich relativ wenig nach vorne schieben. Und ich muss zwar vergleichen, weil ich ja nicht weiß, ob sortiert ist oder nicht, aber ich muss relativ wenig verschieben. Und die, also hier meine Lücke, die wandert hier mehr oder weniger an die Stelle, wo man das einfügt. Eines, was im Durchschnitt schneller funktioniert, ist dieses Quicksort. Und da sieht man jetzt schon wieder, wie man die Rekursion verwendet. Und zwar geht es jetzt darum, mein Ausgangspunkt ist wieder ein Feld, von dem ich also nicht weiß, ob sortiert ist oder nicht sortiert ist, dass ich also im Grunde genommen sortieren will. Und meine Ausgangsliste oder meine Ausgangsreihung. Und jetzt sucht man sich was man als Pivot-Element bezeichnet. Und zwar geht es also hier darum, bei einem binären Suchen habe ich ja hier so den Index in der Mitte gesucht. Das sieht zwar jetzt genauso aus oder so ähnlich, aber das entspricht nicht dem, sondern ich wähle ein Element als Pivot-Element, und zwar, wenn man sich jetzt überlegt, ich habe hier Elemente, die sind irgendwo im Wertebereich zwischen 1 und 1000. Und wenn man Glück hat, dann wären also hier im Wertebereich wäre sozusagen 500 wäre in der Mitte drin. Wenn ich aber Pech habe, könnte man sagen, naja, 80% von meinen Zahlen ist zwischen 1 und 500 und 20% sind zwischen 500 und 1000. Es wäre also unter Umständen besser, nicht 500 zu wählen, sondern möglicherweise die Zahl 400 oder 300. Weil nämlich der größere Teil in dem vorderen Teilbereich ist. Das heißt, man versucht jetzt ein Pivot-Element zu definieren und zu sagen, ich teile das auf, dass ein Teil der Elemente, es geht vielleicht hier, das geht vielleicht da rein, das geht vielleicht wieder hier rein und so weiter. Das heißt, ich gehe also her und teile diese Liste auf und habe damit so eine erste Teilreihung. Also hier, das wäre das erste und das wäre die zweite Teilreihung. Und man könnte sagen, für 1 gilt, LM ist kleiner Pivot und für 2 gilt, LM ist größer gleich Pivot. Und das Ziel ist jetzt halt hier dieses Pivot so zu wählen, dass hier ungefähr dieselbe Anzahl drin ist und hier ungefähr dieselbe Anzahl. Und das kann man natürlich nicht so wählen, wie man das beim binären Suchen gemacht hat. Ich nehme einfach den Index, teile das Ganze durch 2 und bin dann in der Mitte und mache es dann links oder rechts. Sondern da gibt es relativ komplexe Verfahren, wie man das macht. Und das würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Ihr könnt natürlich sagen, ich gehe in die Mitte rein, schaue nach, was der als Inhalt hat und nehme dieses als Pivot-Element. Und sage, wenn ich Pech habe, ist hier die Zahl 1 drin, dann passiert mir sowas, dass die erste Teilreihung ein oder zwei Elemente drin hat und die andere hat 998. Dann habe ich ziemlich wenig gewonnen. Der Punkt, wie mache ich weiter mit der ERS, wenn ich die Aufteilung habe? Ich wende dasselbe Verfahren jetzt an auf den ersten Teil und wende dasselbe auf die zweite an. Das heißt, ich sortiere das und sortiere das. Wenn ich durch rekursiv durch alles durch bin, dann ist es so, dann brauche ich nur mehr das hier zusammensetzen. Ich muss das Ganze nur anhängen. Ich brauche nichts mehr zusammenfügen, sondern wenn ich das jetzt hier wieder aufteile in zwei Teilmengen, das hier aufteile in zwei Teilmengen, dann mache ich also da kommt ein Teil von hier rein, ein Teil geht hier rein, da geht ein Teil rein, da geht ein Teil rein. Und dann kann ich wieder nur das Ganze einfach hintereinander zusammensetzen. Und das Ganze ist so, dass das jetzt halt vom Durchlauf im Durchschnitt n Logarithmus von n läuft. Also bei dem anderen hatte ich ja n Quadrat Viertel. Hier habe ich n log n im Durchschnitt. Und Quicksort läuft erheblich schneller als die anderen ab. Und wir können uns jetzt einfach mal so das Beispiel hier anschauen. Genau, das funktioniert noch ganz gut. Ich verwende also das hier, wäre mein Pivot-Element, der Jochen. Das hier ist meine erste Teilreihung. Da kommt jetzt alles rein, was vor dem Jochen ist. Nämlich hier Karin, Franz nicht Karin, sondern es kommt rein der Franz, der Bernd und der Jim. Und das hier ist ja die zweite Teilreihung. Das heißt also, die Karin, die wandert hier runter. Die ist einfach hier drin. Gut, da könnte man natürlich jetzt hergehen, dass man die zweite Teilreihung einfach den Jochen da dazu nimmt, kann ich aber auch separat halten. Aber das, und dann mache ich rekursiv dasselbe wieder. Ich suche mir ein Pivot, den Franz. Dann ist das hier wieder, also das wäre die erste Teilreihung. Dann das wäre die zweite. Die sind aber jetzt jeweils einelementig. Da brauche ich nichts mehr sortieren. Ich zerlege das Feld so lange, bis ich ein einelementiges Feld habe, weil da brauche ich nichts sortieren. Und das heißt, ich kann die einfach nehmen, wie sie sind. Wenn ich das hier jetzt weitermache, hier Karin ist Pivot-Element, dann habe ich hier, das ist da drin, ist die erste Teilreihung. Und das ist im Grunde genommen die leere Menge. Das hier ist die zweite Teilreihung. Und die muss ich ja weiter sortieren. Das heißt also, wenn ich mein Pivot nicht ganz günstig wähle, dann kann es mal passieren, dass eine Teilreihung keine Elemente hat. Und damit, klar, bin ich natürlich am Ende mit dem rekursiven Aufruf, aber je weniger Elemente in der ersten drin sind, desto mehr sind in der zweiten drin oder umgekehrt. Und deshalb muss ich das natürlich entsprechend weiter zerlegen. Aber das ist hier so der Ablauf von dem binären Sortieren. Und wir können uns so die Animation dann nochmal anschauen. Wenn ich hier das Quicksort hier mache, das ist mein Ausgangspunkt und lassen jetzt das mal so durchlaufen. Das ist jetzt halt Also das war jetzt so eine gefühlte Geschwindigkeit. Jetzt könnte natürlich hergehen und könnte das Bubble hernehmen. Und man sieht schon, wie die entsprechenden Elemente jetzt da so wandern. Das Große wandert relativ schnell nach hinten. Dagegen das Kleine, das wandert immer nur schrittweise um eins nach vorne, weil die Orientierung nach hinten ist. Und wenn ich das Pech habe und das Kleine ist ganz hinten, dann dauert es natürlich relativ lange, bis das mal nach vorne kommt. Und man sieht also, die 27, die braucht schon seine Zeit, bis es da mal nach vorne kommt. Und dementsprechend dauert das Verfahren natürlich um einiges länger. Und jetzt kann man natürlich auch noch, man könnte die Geschwindigkeit anders einstellen, fast. Und jetzt kann man schauen, reverse. Das heißt, also hier Bubble, das ist jetzt halt gerade das Gegenteil, also umgekehrt. Und wenn man das jetzt hier abläuft, das Vordere geht relativ schnell. Und das Wandern nach hinten. Und man sieht also schon, bis das eine jetzt von hinten nach vorne kommt, dauert also ewig lang. Schauen wir uns hier dieses Quick mal an. Das habe ich jetzt auch Reverse. Und das heißt, ich bin sehr schnell, habe das Ganze sortiert, obwohl ich jetzt halt das Ganze sehr ungünstig sortiert habe. Das war also gerade so das Gegenteil. Ich möchte es in der anderen Reihenfolge hier sortiert haben. Man sieht also hier schon, die Sortierung spielt schon eine Rolle. Und bei dem Insert, wenn man das noch kurz anschaut mit Fast, das ist auch etwas, das ist auch schneller als wie das Bubble. Aber sicherlich langsamer als wie die Möglichkeit, die sie mit dem Quicksort haben. Gut, damit würde ich sagen, wir beenden das Ganze heute. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Und nächstes Mal wird man noch auf die Komplexität eingehen, die genau das widerspiegelt, warum manche Sachen lange brauchen und warum manche Sachen halt schneller funktionieren. Dankeschön.